Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, wie gerecht unser Bildungssystem ist, wo die Schule soziale Ungleichheit reproduziert und wo Veränderungen möglich sind. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Heute live aus der Aschbachhalle in Aarau.
Merci vielmal. So schön, dass ihr heute da sind. Wow, ich bin wirklich begeistert, dass wir die Halle haben können füllen. Es freut mich riesig, dass es endlich wieder losgeht mit Live-Podcasts. Ich habe letztes Jahr 3 machen und dieses Jahr sind sogar 4. Und es ist eine kleine Tour. 4 Städte, 4 verschiedene Themen und der Auftakt jetzt hier in Aarau heute. Ich freue mich riesig. Und es ist auch ein bisschen ein Heimspiel. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiss, dass der Aargau mir am Herzen liegt und ich auch viel Zeit von meinem Leben hier verbracht habe. Schon länger nicht, muss man ehrlicherweise sagen, aber nur wenige Kilometer die Richtung in Erlischbach, eine Nachbargemeinde, habe ich sehr viel Zeit verbracht. Bin dort auch in den Kindergarten und in die 1. Klasse. Und nur ein paar Kilometer in die Richtung in Sur, ebenfalls eine Nachbargemeinde, dort habe ich einen Teil von der SEC gemacht. Und hier in Aarau selber habe ich meine Lehre als Koch gemacht. Heute geht es aber nicht um meine Bildungsreise, sondern um verschiedene Bildungswege. Vor allem auch, wie Bildungswege können beeinflusst werden, ob man das möchte oder nicht. Und ihr kennt wahrscheinlich die Sätze «Ohne Fleiss kein Preis», «Von nichts kommt nichts», «Zuerst arbeitet, dann das Vergnügen», «Übung macht den Meister» oder ein bisschen die moderne Version «Meisterin». Und alle Zitate versprechen Erfolg. Wer hart arbeitet, kann alles erreichen. Und die Versprechen, die haben wir schon in unserer Kindheit gehört und die prägen aber auch die Kinder bis heute. Und Studien zeigen aber, dass die Herkunft, die Ressourcen und Erwartungen sowie auch frühe Förderung stärker für den Bildungserfolg entscheiden als Fleiss und Talent alleine. Und genau über das müssen wir heute reden. Das Thema heute ist jetzt nicht ganz so kontrovers wie andere, die wir schon hatten oder die dann kommen. Und trotzdem ist es extrem wichtig. Und ich habe Leute gesucht und auch gefunden, die wir mit mir heute diskutieren. Bitte begrüßt mit mir ganz herzlich Margrit Stamm, den Jörg Berger und den Roger Stiel. Kommt doch bis jetzt. Herzlich willkommen. Und Margrit, ich würde gerne mit dir starten. Du bist Erziehungswissenschaftlerin, emeritierte Professorin und eine wichtige Stimme in der Schweiz, wenn es um Bildung und Bildungsrechtigkeit geht. Seit vielen Jahren untersuchst du, wie das Bildungssystem Kinder fördert, aber auch benachteiligt. Wir haben uns letztes Jahr persönlich kennengelernt am Podium für Begabungs- und Begabtenförderung. Ein weiteres Thema, das du schon sehr fest geprägt hast. Und sobald wir zusammen ins Schwätzen kommen, können wir aber fast nicht mehr hören. Wir haben ja schon ein paar Telefonate auch gehabt. Und wahrscheinlich hast du auch deshalb einen Podcast, der heisst Education to Go. Für dich ist das Heimspiel. Ganz herzlich willkommen, Margrit Stamm.
Merci vielmals.
Neben dem, dass wir beide einen Podcast haben, haben wir noch etwas gemeinsam. Denn wir beide reden gern über unseren Lebenslauf. Vielleicht will unser Weg zeigen, dass nicht nur der schnellste und der einfachste Weg zum Ziel führt. Wie gesagt, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit. Wie stark ist das Engagement auch von deiner eigenen Bildungsreise geprägt?
Also, ich habe ja die Frage schon im Vorfeld bekommen. Und
das hat jetzt nicht dafür verraten.
Ich finde, wir müssen ehrlich. Und ich habe mir jetzt wirklich überlegt, weil du, Damian, ich kenne dich von ein bisschen, du willst 1 Minute antworten, oder? Und ich sage jetzt einfach, die Frage von meiner eigenen Bildungslaufbahn, die hat mich sehr geprägt, aber erst sehr spät. Also ich bin nicht ein Kind, wo jetzt von Grund auf hat wollen, Professorin werden. Überhaupt nicht. Das ist so ein Entwicklungsbaustein nach dem anderen gewesen. Und ich habe erst eigentlich in meinen späteren Jahren entdeckt, was eigentlich meine Wurzeln sind. Also ich bin eigentlich ein bisschen naiv gewesen.
Aber du hast sie gefunden. Das ist ja sehr schön.
Ja, aber es ist eigentlich für mich sehr viel erstaunlich, was ich gefunden habe. Ich habe mir das nie zugetraut selber.
Danke vielmals für die Offenheit. Jörg, mach mit dir weiter. Du hast ursprünglich Semi-Entzug gemacht, bist 6 Jahre Primarlehrer auf der Mittelstufe gewesen und hast schon relativ früh Erfahrungen mit Schulleitungen zu Bern gemacht, bevor du dann selber Schulleiter geworden bist. Mit 26 bist du dann der jüngste Schulleiter im Kanton Zürich gewesen und das ist mittlerweile 18 Jahre her. Neben deiner Tätigkeit als Schulleiter bist du in der Geschäftsleitung vom VSLCH im Resort Aus- und Weiterbildung und Vizepräsident von ProEDU. Wir haben uns ebenfalls schon ein paar Mal gesehen und du hast ja auch schon einen Live-Podcast mitgemacht im November zur digitalen Bildung an der SwissDidac. Du weißt also, was heute auf dich zukommt.
Mama.
Schön, bist du da.
Danke.
Ich muss sagen, die Initiative für das Gespräch ist von dir gekommen. Du hast mir im letzten Sommer ein Mail gemacht und gesagt, hey, da kommt etwas, das musst du dir anschauen, über das müssen wir reden. Heute sitzen wir da. Warum ist dir so wichtig, dass wir über das Thema reden?
Ja, in erster Linie, glaube ich, verbindet mich wahrscheinlich ganz viel mit euch. Also das Thema von der Gerechtigkeit ist irgendwo etwas, was einem bewegt. Und sie die so wie realisieren, dass die Schule eigentlich dazu beiträgt, dass es noch ungerechter wird, lässt es mich wie nicht mehr los. Also das finde ich, ist wie so etwas, wo ich merke, das treibt mich um. Wenn ich Buben, Mädchen ins Gesicht schauen, den Jugendlichen, aber auch wenn ich im Gespräch bin, die Volkswirtschaft und so weiter, denke ich so, hey, es gibt noch so viel aufzudecken, so viel zu erklären. Und dann haben wir den Schulleitungsmonitor. Das ist unglaublich, da machen eigentlich fast alle mit. Wir haben eine Beteiligung von rund 50% von allen Schulleitungen in der ganzen Schweiz, ob sie im Verband sind oder nicht, die eine Umfrage ausfüllen. Und da haben wir qualitative Fragen gestellt, 3 Stück, und 700 aus der Deutschschweiz haben dazu geantwortet. Und das sind 3 Fragen über Bildungsgerechtigkeit. Und zu dem kommen wir dann nachher noch. Und das war der Auslöser, dass ich dir angerufen habe, dass ich dir das Mail gemacht habe.
Es würde mich jetzt wundern, wie viele Schulleitungen denn jetzt da drin sitzen. Wer würde sich bemerkbar machen? Wer ist Schulleiterin oder Schulleiter? Ah, das ist schon ein paar. Aber keine 50%. Danke vielmals. Roger, du bist 17 Jahre Reallehrer in Birmensdorf, hier im Aargau, gewesen, an einer 4. Klasse gemischten, integrativ geführten Realschule. Zudem bist du mehrere Jahre Dozent für Unterrichtsentwicklung an der PHFHNW gewesen. Seit 2011 bist du Schulleiter an der Sekundar- und Bezirksschule Spreitenbach. Nebenbei bist du noch Berater bei der Allianz Chancen Plus mit unterschiedlichem Mandat, unter anderem als Mitarbeiter am Chancenindex und im Orientierungsrahmen Chancengerechte Schule. Danke vielmals, dass auch du heute da bist. Wir haben uns im Vorfeld nicht gekannt oder noch nie gesehen, erst dann durchs Vorgespräch. Spannend war aber, dass Margrit und Jörg unabhängig voneinander ihn als dritten Podiumsgast vorgeschlagen haben. Was glaubst du, wie es dazu gekommen ist?
Und da bin ich eigentlich die falsche Person. Müsste ich eigentlich die zwei fragen?
Ja, genau.
Ich bin an einer Schulleiter, wo seit Jahrzehnten eigentlich sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und wir haben unheimlich viel Erfahrung in diesem Bereich und müssen trotzdem Tag für Tag immer wieder neue Lösungen finden. Und das gehe ich nicht, wenn wir nicht so tolle Mitarbeitende hätten, so tolle Lehrpersonen hätten, die sich Tag für Tag eigentlich um 7:30 dort stehen und die Kinder wissen, die einzigen, wo ich mich in meinem Leben darauf verlassen kann, sind meine Lehrpersonen. Weil die sind jeden Tag dort. Und ohne jetzt religiös zu werden, was mich grundsätzlich an dieser Thematik stört, der liebe Gott hat Talent, Eigenschaften, sowas von ungerecht verteilt. Dass wir hier geboren sind, ist Zufall. Und viele von unseren Kindern sind hier mit ganz, ganz unterschiedlichen Bedingungen zur Welt gekommen. Und jetzt müssen wir doch nicht die gleiche Ungerechtigkeit weitermachen, wie der liebe Gott begangen hat. Also das heisst für mich, wir müssen an dem arbeiten, dass wir quasi diesen Kindern gewisse Sachen kompensieren können, die ihnen einfach nicht in die Wiege gelegt worden sind. Und wenn ich meine Vergangenheit anschaue, wie ich zu Hause aufgewachsen bin und die Bedingungen gesehen und teilweise Bedingungen gesehen, wie ich sie jetzt sehe, bei unseren Kindern gesehen, dann ist das definitiv nicht fair.
Und was nicht fair ist, das schauen wir heute ein bisschen genauer an. Merci vielmals für die Einstiegsfragen. Wenn es ums Thema Bildungsrechtigkeit geht, kommen ganz schnell auch andere Begrifflichkeiten ins Spiel. Und die müssten wir noch klären, dass wir vielleicht im besten Fall alle ein bisschen vom Gleichen reden. Es gibt nämlich auch noch Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Margrit, kannst du uns den Unterschied von diesen 3 Begriffen ein bisschen näher bringen?
Ich probiere es. Ich will aber vorausschicken, dass in der ganzen Community Bildungsforschung, Bildungspolitik und so weiter überhaupt keine Einigkeit besteht und dass sehr unterschiedliche Vorstellungen bestehen. Aber ich probiere es jetzt einmal und sage es aus meiner Perspektive, wenn ich das als Wissenschaftlerin ungefähr sehe. Chancengleichheit, das heisst eigentlich für alle die gleichen Bedingungen. Chancengleichheit ist das Lieblingswort von der Politik. Für alle die gleichen Bedingungen. Chancengerechtigkeit meint, jedem Kind soll man, oder jedem Heranwachsenden soll man die Möglichkeiten, die Unterstützung, die kompensatorische Förderung zukommen lassen, damit das Kind die gleichen Möglichkeiten hat wie bevorzugtere Kinder. Und Bildungsgerechtigkeit, das ist jetzt der gesamte Überbegriff, wo man häufig eben, also die Begriffe verwechselt man häufig, aber Bildungsgerechtigkeit meint eigentlich, dass ein Kind, das jetzt besondere Unterstützung bekommt, dass man dort bei dem Kind sieht, inwiefern dass es auch erfolgreich ist und seine Potenzial kann entwickeln kann. Das heisst also, Bildungsgerechtigkeit schaut auch auf die Wirksamkeit, wo alle die Erfordernisse oder alle die Möglichkeiten bildet. Und die Bildungsgerechtigkeit ist eigentlich das Überdimensionierte von der ganzen Frage, was ist Gleichheit, was ist Gerechtigkeit, was ist Bildung, was ist Ermöglichung der persönlichen Erfüllung. Aber ich muss sagen, ich werde jetzt das noch anschliessen, es ist wirklich schwierig. Wenn man zum Beispiel den Bildungsbericht von der Schweiz anschaut, der berühmte Bildungsbericht, der das letzte Mal 2023 rausgekommen ist. Dort ist Equity. Das ist das grosse Wort Equity. Und der Begriff ist schon alleine, der Begriff ist sehr schwierig zu übersetzen. Ist das jetzt Gleichheit? Ist das jetzt Gerechtigkeit? Was ist das überhaupt? Und im Bildungsbericht, ich will da nicht näher drauf eingehen, gibt es verschiedene Stellen, wo eigentlich mit dem Wording sich selber auch ein bisschen widersprechen. Und darum sage ich jetzt einfach, wir haben Bildungsgerechtigkeit. Heute oben haben wir einen riesigen Anspruch, dass wir über Bildungsgerechtigkeit reden. Und jede Person hat wahrscheinlich eine eigene Vorstellung, was Bildungsgerechtigkeit soll sein. Und unsere Aufgabe ist heute Abend unter anderem auch, irgendwo herauszufinden, ob wir eine gemeinsame Vorstellung haben von dem, was wir jetzt heute reden.
Ich habe noch eine Aufgabe für euch und ich habe mir lange überlegt, wie wir das jetzt visuell darstellen können. Und ich habe mir überlegt, und ich habe auch gesucht und ich habe ChatGPT gefragt, wie wir das denn, wie das könnte sein. Und dann habe ich gelesen, dass wir jetzt, muss ich richtig schauen, Chancengleichheit, wenn jetzt ein paar Kinder vor einem Zaun stehen und die werden drüber schauen. Wenn man jetzt allen genau das gleiche Schämmchen gibt, egal wie gross sie sind, dann ist es Chancengleichheit, weil sie alles Gleiche bekommen. Bei Chancengerechtigkeit würde man schauen, dass die Schämmchen so passen, dass sie dann für die Grösse, die sie mitbringen, über den Zaun sehen. Stimmt das bis jetzt?
Sehr richtig.
Und jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Nein, jetzt musst du eine Vorgabe geben. Ich bin nämlich seit zwei Tagen dran für einen Vortrag, das dritte Bild zu entwerfen.
Ah, du musst es auch noch nicht?
Nein, ich habe es eben auch noch nicht. Aber ich sage, du dir vorstellen.
Nein, ich habe mir überlegt, es ist nahe, dass man verschiedene Schämmchen bekommt, aber man schaut noch mehr aufs Ergebnis, was dabei, ja, also
aber wie tut man das darstellen?
Ja, das ist.
Also.
Ich habe euch eingeladen, dass ihr da.
Ja. Also.
Aber du willst du.
Ja, sicher. Die machen doch aus den Holzlatten von dem Zaun ihre Hütte, wo sie drinnen dann Familie spielen. Da hast du gar keinen Zaun mehr, sondern sie machen mit dem Holz etwas und sie sehen nachher dann gerade auf den Tschutti-Platz.
Ja, aber das ist die Frage nicht beantwortet. Bildungsgerechtigkeit möchte wissen, wie profitieren denn die Kinder von diesen Unterstützungsmassnahmen? Also Bildungsgerechtigkeit ist eigentlich auch eine Wirkung, eine Wirksamkeit. Und wie man das als Bild darstellt.
Ja, vielleicht hilft dir ein anderes Bild. Ich stelle mir das immer so vor, man macht Hochsprung mit dem Kind und der gross ist, der kommt, die Latte ist so hoch und der klein ist, logischerweise ein bisschen tiefer. Aber wenn man dann schaut, wie die Differenz ist zwischen der Körpergröße, wenn der gross kann unter Umständen so viel höher gumpen als seine Körpergröße und der kleine so viel. Und wer hat jetzt die bessere Leistung vollbracht? Schlussendlich der oben ist. Oder? Also das heisst, die Frage ist doch, wie schaffen wir es, Messsysteme anzukriegen, wo die Differenzen messen und nicht einfach absolute Werte. Und dann, ich denke, es ist eine Frage von der Sichtweise. Wie schauen wir das an und wo setzen wir den Schwerpunkt? Und wir haben einfach in unserer sportlichen, politische Welt ist einfach höher, besser, weiter, that's it. Aber unter Umständen müsste man vielleicht, und ich denke, Bildung müsste das ja können, qualitativ dort andere Maßstäbe ansetzen und sagen, wir müssen andere Sachen anschauen, als einfach nur die Parameter.
Danke vielmals. Also, ich bin mir sicher, das Bild wird sich vielleicht noch weiterentwickeln. Mal schauen. Vom Hochsprung, Zaun, alles Mögliche. Jürg, ich habe noch die Information bekommen, dass du in Berlin gewesen bist. An einem Dachseminar mit Bildungsdirektorinnen und Bildungsdirektoren und auch zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Was hast du dort mitgenommen?
Ja, das war wirklich enorm eindrücklich gewesen. Das sind alles Sprachen, also alles die deutschsprachigen Länder. Österreich, Deutschland, Schweiz ist klar, Luxemburg, Ostbelgien, Liechtenstein müssen fehlen, dann noch Südtirol. Und es ist unglaublich gewesen. Leute aus der Verwaltung, Leute aus der Politik, Leute aus der Praxis, aus der Forschung, die Einigkeit zu der Problemlage. Und die ist dann also in anderen Ländern vielleicht noch akzentuierter wie bei uns. Also für uns Schweizerinnen und Schweizer auch immer wieder so ein bisschen erwachen gewesen. Aufpassen beim Falschabbiegen. Unisono werden wir beäugt durch die unglaubliche Berufsbildung, die wir hier in der Schweiz haben. Ein Gut, das wir unter allen Umständen gut behalten müssen. Und dann auch die Vorzeichen, die da sind, dass eigentlich die Ungleichheit vor der Geburt startet, dass die Ungleichheit, oder sprich die Ungerechtigkeit, eben sich bei jedem Übergang verstärkt und dass Elternentscheid das noch mehr verstärken. Also privilegierte Eltern entscheiden anders als weniger privilegierte Eltern. Und dass Bildungsungerechtigkeiten über Jahrzehnte Fortbestand haben, also sich fast nicht auflösen können.
Auf vieles von dem werden wir nachher noch eingehen. Wir werden ja heute auch versuchen, noch konkret zu werden. Jetzt versuchen wir, ein grosses Bild zusammenzubringen, aber wir gehen auf jeden Fall auf die Punkte ein. Roger, du hast mir im Vorgespräch gesagt, und das hat mir dann schon ein bisschen zu denken gegeben, du hast gesagt, dass es in den 70er Jahren schon bekannt war. Also schon seit vielen Jahren weiss man, dass es diese Ungerechtigkeit gibt. Jetzt sind wir 50 Jahre später da und reden immer noch darüber, wie hast du, aber vielleicht in der Zeit, wo du jetzt aktiv gewesen bist als Lehrer oder jetzt auch in den Aufgaben, die du hast, wie hast du die Entwicklungen wahrgenommen? In welche Richtung geht's?
Ich verschrecke immer wieder, wenn ich sehe, was Pädagogik alles schon weiss, was sie alles schon gewusst hat und was sie alles schon gemacht haben. Und wenn ich dann gewisse Diskussionen heute erlebe, wo wir in den 90er Jahren schon geführt haben über die Integration, und jetzt geht das genau gleich wieder los mit dem gleichen Argument, das tut einfach weh, sorry.
Du hättest vielleicht beim letzten Podcast müssen dabei sein, der ist nämlich ein
Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir dann ja auch die Entwicklung von den Schülerinnen und Schülern irgendwie muss wahrnehmen. Ich meine, 50 Jahre ist vielleicht ein bisschen viel. Ich bin jetzt mittlerweile gut 40 Jahre im Bildungssystem als Lehrperson oder so tätig. Und wir haben schon ähnliche Geschichten gehabt. Vorher Kinder, wo die Eltern in die Schweiz gekommen sind, eigentlich ursprünglich Lehrpersonen gewesen, sind in ihren Heimatländern, da dann auf den Feldern gearbeitet haben, in Birmersdorf, auf den Gemüsefeldern. Und die Kinder dann logischerweise dann in der Realschule gelandet sind. Und wenn ich dann teilweise sehe, und das ist das Schöne eigentlich, zu sehen, was aus diesen Schülerinnen und Schülern auch geworden ist. Und wo du siehst, der eine führt das Malergeschäft, diese arbeitet bei der Bank im Personal, einer hat ein Treuhandbüro übernommen, ursprünglich in der Real gestartet. Und die Geschichten, die sind möglich. Das ist dort mal machbar gewesen. Und ich glaube, das ist auch heute machbar. Und ich glaube, wenn ich sehe, wie unsere Lehrpersonen auch die Berufswahl als eines der zentralen Fächer anschauen und dort eigentlich nicht, es geht nicht darum, einen möglichst höheren Beruf zu haben oder einen möglichst angesehenen Beruf, sondern es geht darum, ein Plätzchen zu finden, dort, wo es diesen Kind wohl ist. Und das ist nach wie vor immer noch das Gleiche. Du musst dir als Schülerinnen und Schüler musst du dir aktiv wahnsinnig Mühe geben, wenn du durch all die Maschen durchgehen und keine Lehrstelle finden. Also es ist wirklich so. Weil du findest immer wieder irgendjemanden, der dir irgendwo neu hilft. Was wir aber hingegen feststellen, ist, dass wir vielfach eine Machtumkehr haben in den älteren Häusern. Also, dass wenn ein negativer Bescheid über ein Kind kommt, ist es häufig, das klingt jetzt sehr bildlich oder auch als Klischee, dann bist du hier gerade nochmal dran gekommen. Und heute kehrt sich das. Also die Schule kommt ganz viel von dem so backlash-mässig wieder zurück über. Weil wir eigentlich, und das fängt eigentlich schon im Kindergarten haben wir die ersten Probleme in diesem Bereich. Das ist das erste Mal, dass ihre kleinen Prinzen und Prinzessinnen sich mit einem System arrangieren und dass jemand anderer auch mal sagt, wie es jetzt eigentlich wäre. Mhm. Und Elternhäuser das ganz, ganz schlecht verkraftet und entsprechend haben wir auch ganz viele Situationen. Das zentrale Thema bei uns ist im Moment Umgang mit schwierigen Elternsituationen. Aber in einer Massierung, wo ich so nicht kenne. Und auch so die Führbarkeit der Kinder innerhalb des Unterrichts. Ich war diese Woche in einer Klasse, der Lehrer gesagt, schau, es ist mir gelungen, abwechselnd ein Kind zu platzieren mit ADHS und eins ohne. Klasse ist 16 Kinder. Also wir sind jetzt mal überlegen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und wir müssen auch über Unterrichtssettings diskutieren. Es ist eine Lehrperson, die durchaus einen riesen Erfahrungsschatz hat, heilpädagogische Ausbildung. Aber wir sind dort mit Situationen konfrontiert, die vom Setting her unheimlich anspruchsvoll sind. Und ich denke, das hat sich auch ein bisschen verändert.
Ja, ich glaube, die Entwicklung nehmen wir alle wahr. Oder habe ich auch in der Zeit, wo ich als Lehrer gearbeitet habe. Ich habe jetzt nicht so eine lange Zeit, wo ich zurückschauen kann, aber ich habe schon das Gefühl, dass das sehr herausfordernd ist. Wir sind vorher ein bisschen zurückgegangen. Ich habe gedacht, wir schauen auch jetzt. Und bevor wir die einzelnen Faktoren noch ein bisschen genauer anschauen, habe ich eben auch Kinder gefragt, also die von heute, was sie denn finden. Und zwar habe ich sie gefragt, ob sie finden, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben. Und falls nicht, welche Faktoren dazu können führen, dass ihre Voraussetzungen nicht gleich sind. Und wir hören zusammen rein.
Ich bin eigentlich, es haben schon fast alle gleiche Chancen, aber nur wenn sie das wollen.
Also ich habe das Gefühl, ich habe schon die gleichen Chancen wie die anderen.
Ich glaube, nicht alle haben die gleichen Chancen, weil Eltern sind am Arbeiten und können bei den Hause helfen und bei ein paar halt schon.
Ja, also ich finde es, dass ein paar schwieriger haben. Vielleicht auch, weil andere nicht Eltern haben, die Deutsch können. Dann ist es halt auch schwieriger für das Kind. Oder vielleicht nicht alle Lehrerinnen die Kinder gleich behandeln.
Jeder Mensch hat die gleichen Chancen von mir gesehen, aber sie müssen einfach dranbleiben.
Da haben auch Eltern, die es selber nicht so gut können. Und ja, dann können sie die Kinder auch nicht so gut.
Also ich denke, halt, wenn die nicht so viel Geld haben oder so, wird es halt eher schwieriger oder so. Ja, es haben nicht alle genau die gleichen Chancen.
Ja, es ist halt auch so, manchmal sind ein paar Menschen ein bisschen schlauer als die anderen und dann können sie zum Beispiel in Gimmer und können dann auch eine andere Lehre machen oder studieren, wo vielleicht die jetzt in die Real gehen, das nicht können.
Je nachdem, man muss auch selber vielleicht etwas beitragen, dass man ein bisschen mehr Chancen hat.
Wie gesagt, es gibt Kinder mit sehr gebildeten Eltern und sie werden mehr angespurt, etwas zu machen und so. Und dann lernen sie mehr und so. Aber manchmal kann das Kind auch gar nichts dafür. Und dann finde ich es auf jeden Fall sehr unfair, dass das dann so passiert.
Also ich finde, dass eigentlich relativ alle Chancen haben. Aber man muss halt es wirklich wählen. Und wenn sie es nicht wählen, haben sie halt mehr Chancen, sie weniger.
Ja, die Kinder haben unterschiedliche Ansichten, wie ihr sehr gut gehört habt. Und sie kennen die Worte, die ich am Anfang gesagt habe, sehr gut, den Willen. Aber ja, die einen finden eben, dass der Wille entscheidend ist und die anderen sehen schon recht differenziert, wie ich finde, wo vielleicht eben gewisse Sachen zu Ungerechtigkeit führen. Was ist euch durch den Kopf?
Also ich kenne jetzt aus unserer Studie zu Arbeiterkindern, die erfolgreich ins Gymnasium gekommen sind, erkenne ich die Antworten genau. Es gibt etwa 30% von den erfolgreichen Arbeiterkinder, die sagen, ich habe Wellen und ich habe es diesen Lehrern innen gezeigt. Also wo ein Herd Blick gehabt haben und sich selber durchgesetzt haben. Und es gibt aber ebenfalls etwa 30%, wo die Lehrpersonen sehr unterstützt worden sind, die selber sich nicht getraut haben, ihr Potenzial so herauszufordern oder auch an sich selber zu glauben. Und dann gibt es noch 30%, wo von den Eltern unterstützt worden sind. Und das sind meistens Eltern gewesen, die gewerkschaftlich organisiert gewesen sind, die die Kinder unterstützt haben. Und das widerspricht auch ein bisschen dem, wo man immer sagt, ja, die Kinder haben keine Stimme und die Kinder sind am Rande der Gesellschaft. Die haben 30% von unseren Teilnehmenden haben Eltern gehabt, wo zum Beispiel ein Vater, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wo Landwirt war und wo ein Abonnement hatte von der Bibliothek vom Dorf oder von der nächsten Stadt. Und der ist jede Woche mit seinem Sohn in die Bibliothek und hat dort Bücher ausgewählt. Also ich würde sagen, es gibt alles. Aber was da rausgekommen ist, ich muss mich durchsetzen, ich muss fleissig sein, ich muss an mich glauben, das ist bei den erfolgreichen Kindern aus benachteiligten Verhältnissen sehr, bei den erfolgreichen, sehr, also sehr vorne, an vorderster Stelle. Und wenn man all denkt an all die anderen, die ebenso Potenzial hätten und das aus denen, aus verschiedensten Gründen nicht schaffen, gibt uns das Schutzdenken, dass es eben vor allem darauf ankommt, dass man selber muss kämpfen, dass man selber muss zeigen, was man will, dass man an sich muss glauben und dass man, und vielleicht kommen wir noch darauf, das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen in meiner Forschungslaufbahn, dass man keine oder dass man die Aufstiegsangst muss überwinden. Also, dass ich an mich glaube, dass ich kann an einer Schule, in ZKA oder an Gymi und dass ich mir das zutraue. Wenn mir niemand sagt, du bist gut, du schaffst das, das hat mich am meisten beeindruckt.
Du hast jetzt gerade schon Faktoren angesprochen und ein paar Faktoren hast auch du schon vorher gesagt, Jürg. Ich habe noch mal geschaut, dass man die vielleicht zusammengefasst mal kann sagen. Die sind von der OECD, natürlich Studie von dir, Margrit, wo du eben das alles zusammengefasst hast, weil rein zeitlich können wir natürlich nicht auf alle eingehen, aber einfach, dass ihr wisst, was so die wichtigsten sind. Das ist einerseits die soziale Herkunft, die Margrit gerade angesprochen hat. Die dazu gehört die Bildung der Eltern, also wie sie selber ausgebildet sind, das Einkommen und auch kulturelle Ressourcen. Dann die frühen Bildungsunterschiede, die ebenfalls schon genannt worden sind, wo eben schon vor der Schule bestehen. Dann die Selektion im Schulsystem, also Kinder und Jugendliche werden mehrmals aufgeteilt in verschiedene Leistungsniveaus. Dann haben wir auch den Erwartungseffekt, wo Lehrpersonen und Fachpersonen von an die Leistungen der Kinder haben und somit auch beeinflussen. Dann die ungleichen Ressourcen zwischen Schulen. Wer Schule geht, weiss das oder auch in verschiedenen Schulhäusern gearbeitet hat. Nicht alle Schulen sind gleich ausgerüstet, haben nicht die gleichen Bedingungen. Das kann schon bei der Klassengrösse anfangen und beim Förderangebot. Und als letztes habe ich mir auch geschrieben, die sprachlichen Barrieren, Kinder, die nicht Deutsch als Erstsprache haben und natürlich auch mit Nachteilen zu kämpfen haben. Ich habe drei rausgepickt, das haben wir so abgemacht, wo man noch ein bisschen genauer anschaut und ich würde anfangen mit der sozialen Herkunft. Roger, das ist ja noch spannend bei dir. Du bist schon so lange in Spreitenbach und Spreitenbach ist ja weitum bekannt. Einerseits wegen Tivoli und IKEA-Shopping-Möglichkeiten, aber eben auch, gerade wenn es um Bildung geht, natürlich auch um einen hohen Anteil mit Menschen mit Migrationshintergrund, die ihr habt, 52%. Und mich würde es wundern, wie du das wahrnimmst und wie jetzt die soziale Herkunft bei euch vielleicht eine Rolle spielt.
Das ist noch schwierig zu formulieren, weil wir haben zum Beispiel ein Primarschulhaus, das hat quasi 95% Kinder mit Migrationshintergrund und die 5%, die vermeintlich keine haben, die sind eingebürgert. Also das heisst, wir haben dort ein Gebiet mit 100% Kind mit Migrationshintergrund. Und in dem Schulhaus zu unterscheiden, wer hat jetzt Perspektive aufgrund von Bildungshintergrund, ist relativ schwierig, oder? Weil es haben all so diverse Hintergründe. Und ich glaube, ein Faktor, der bei uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir hoch erfahrene Lehrpersonen haben, die seit x Jahren in Spreitenbach arbeiten. Also wir haben praktisch in diesem Gebiet keine Fluktuation. Und das hängt mit dem zusammen, dass wenn dich das Thema interessiert, dann gehst du bewusst auf Spreitenbach Schule gehen. Und die das nicht vertragen, die schwemmen es nach einem Jahr raus. Also es ist wirklich ziemlich darwinistisch. Und von selben her, glaube ich, haben wir gelernt, mit diesen diversen kulturellen Hintergründen umzugehen. Und insofern gibt es bei uns nicht irgendwie ein Haupthintergrund und noch dann noch 7 andere, die du damit auseinandersetzen musst, sonst gibt es irgendwie einfach 90. Und dann musst du einfach individuell davon reagieren. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel nachher, wo man könnte sagen, ich muss jedes Kind aus seiner Situation heraus probieren zu verstehen, um können schauen, was sind die nächsten Schritte und wo sind eigentlich auch Hinderungsfaktoren. Also ein Hinderungsfaktor kann auch sein, dass die Eltern ihr Kind völlig überschätzen. Also das haben wir häufig, oder? So die ganzen Übertrittsgeschichten. Man sagt, ja, mein Kind muss studieren. Okay, das Bildungssystem in der Schweiz überhaupt nicht verstanden. Zweitens, vielleicht braucht es auch noch etwas anderes, als wenn das Kind heimkommt und als erstes mal seinen Rucksack hineingerührt, etc. etc. Oder? Also dort haben wir aber wirklich Lehrpersonen und Schulleitungen, die Fluktuation bei der Schulleitung ist etwa ähnlich, wo die Situationen können differenziert anschauen können und miteinander können diskutieren. Und dann hast du, wenn du ein Kollektiv hast, das mit diesen Situationen umgehen kann und die einzelne Situation interpretieren kann, dann hast du eigentlich in der Regel recht gute Lösungen.
Mhm. Du hast ein Interview gegeben im Tagesanzeiger letztes Jahr. Das war sehr spannend gewesen. Also für die, die noch ein bisschen mehr über dich und die Schule wissen. Ich habe es nämlich sehr aufschlussreich gefunden. Auch mit den Zahlen und so weiter. Also, das kann man nachlesen. Ist sehr spannend gewesen. Du bist auch Schulleiter in Knonau, Kanton Zürich. Vielleicht ein bisschen weniger bekannt als jetzt Spreitenbach. Aber mich würde es wundern, wie sieht es denn bei euch aus?
Sehr privilegiertes Umfeld. Und bei uns fallen dann Buben und Mädchen mit einem anderen Hintergrund viel, viel mehr auf. Also die Diversität gibt es bei uns auch, aber ein bisschen weniger. Alle sind divers. Und das führt dazu, dass wir uns schon immer wieder an der Nase nehmen müssen, dass wir Fremdsprachigkeit nicht mit Sprachbehinderung gleichsetzen. Und wir sind manchmal so ein bisschen in dem Glauben drin, dass wenn du eine andere Muttersprache hast, irgendwie benachteiligt bist. Und mein Bub wächst Schwedisch und Schweizerdeutsch auf. Und ich denke vom ersten Tag an, er hat so ein Glück. Ihm wird einfach noch eine Sprache geschenkt. Aber er lernt natürlich eine Sprache auch von Anfang an richtig. Und dann haben wir halt viel auch das weniger Aufklärte, wo sie dann das Gefühl haben, sie müssen nicht mehr Ungarisch reden, sondern gebrochen Deutsch, und das hilft dann dem Kind. Und es ist einfach der grösste Mist, den du machen kannst. Aber jetzt sind wir schon im Sprachenthema drin.
Alles gut, alles gut.
Marc, vielleicht noch etwas anderes. Der Begriff Bildung. Bildungsnähe und Bildungsferne. Das ist auch so ein schöner Begriff.
Furchtbarer Begriff.
Danke, furchtbar.
Weil also. Ich erlebe...
Habe ich jetzt aber nicht gesagt vorher, oder?
Nein. Gut, das ist nur eine Ergänzung. Nein, Gott behüte. Nein. Ein Vorteil vom Mikrofon ist, dass ich tief schnaufen kann, und dann hörst du es dann schon. Nein, und zwar der Begriff, ich erlebe Eltern, wo Mütter Analphabetinnen sind, Väter quasi am Morgen am 4 Uhr auf sind, dann haben wir als Beispiel, wir haben einen Elternabend, das ist das schönste Bild, da könnt ihr euch vorstellen, nach 10 Minuten die Hälfte der Väter schläft. Aber das hängt mit dem zusammen, dass die sich Mühe nehmen am Abend, nachdem sie, weiss der Geier, wenn aufgestanden sind, die ganze Zeit an der frischen Luft sind und kommen. Und ich habe so Freude, kommen. Und Mütter, wo sagen, hört Kind, das ist eure einzige Chance, ist die Schule. Ihr müsst dort machen. Und dann ist für mich die Frage, wo ist jetzt da Bildungsnähe und Bildungsferne? Oder? Also sie sind viel, viel näher an der Bildung, als wir vielleicht per Definition eigentlich würdet annehmen. Und das ist auch etwas, was ich ganz viel erfahre. Mhm.
Ich habe noch zweite Kopfstandmethode. Beim Kanton Zug daheim, ein Drittel von unserer Bevölkerung hat gar nie eine Berufswahl gehabt. Und da denke ich auch, also ist es jetzt vielleicht fast ein Glück, dass mal auch die anderen, nämlich die, die das Gefühl haben, nur der akademische Weg führt zum Glück, in ein paar Jahren anders auf die Nase gehen, weil sie dann gar keinen Anschluss haben. Und die von Anfang an auf Berufsbildung eingesteuert sind, dann merken, auf sie hat man gewartet.
Ich habe mich vorher ziemlich enerviert wegen diesen zwei Begriffen. Vielleicht darf ich das noch schnell erklären. Ja, weil ich finde, ich bin zum Beispiel nicht die Einzige, die sich enerviert über die Begriffe Bildungsnähe und Bildungsfern. Mein Kollege, mein liebenswerter Kollege, der Roland Reichenbach, hat genau die gleiche Vorstellung wie ich. Ich bin eigentlich ein bildungsfernes Kind. Und die PISA-Studie tut Bildungsferne definieren, dass man nur weniger als 5 Meter Bücher hat, dass man keinen eigenen Schreibtisch hat, kein eigenes Zimmer hat, dass man fast nie in ein Museum oder in eine Bibliothek geht. Das trifft für mich sehr genau zu. Bildungsnah ist das Gegenteil. Eigenes Zimmer, mehr als 10 Meter Bücher und so weiter und so weiter. Ich frage Sie jetzt aber, bildungsnah, Sie lesen das im Bildungsbericht überall, bildungsnah sind offenbar Kinder, die eben über die Komponenten verfügen, die PISA-Studie definiert. Aber wir kennen alle sehr viele Kinder, die sich null interessieren für Bildung, aber aus einem akademischen Milieu kommen, aber eigentlich einfach das machen, die Eltern sagen. Aber sie wissen gar nicht, warum, was sie jetzt am Gymnasium sind. Sie sagen, die Eltern haben gesagt, du musst eine Matur machen, oder? Umgekehrt gibt es sogenannte bildungsferne Kinder. Ich habe den Vater vorher erwähnt, der mit dem Sohn in die Bibliothek gegangen ist. Bildungsferne Kinder, die sehr interessiert sind an akademischen Inhalten, die sich sehr interessieren für beispielsweise ein Buch, das sie daheim haben. Wir haben in einer von unseren Studien, sie glauben das nicht, aber es ist so. Wir haben einen sogenannten Frühleser gehabt, der aus einer Familie kam, wo der Vater Abwart war, und die haben nur Bibeln gehabt daheim. Und der hat als Achtjähriger x Bibelstellen können auswendig aufsagen. Ist der jetzt wirklich bildungsfern, weil sie daheim ein einziges Buch haben? Ich möchte einfach wirklich bitten, dass wir von diesen Begriffen Abstand nehmen. Und also ich finde auch die PISA-Studie falsch, wenn man Kinder so einordnet in eine sogenannte privilegierte Bildung, Bildungsnähe und in eine bildungsferne, einfach gestellte Form von Familie. Das finde ich falsch, weil es eben auch Vorurteile und Stereotypien auslöst. Und das, die Stereotypien, ich hoffe sehr, dass wir noch auf das zu reden kommen. Stereotypien haben auch etwas mit Bildungsgerechtigkeit zu tun.
Ich weiss nicht, Margrit, ob wir auf das auch noch sprechen
können. Gut.
Ich muss einfach jetzt schon sagen, wir reden nachher weiter. Danke schon mal für die erste Runde. Sie ist tatsächlich schon vorbei. Und jetzt freue ich mich sehr auf ein musikalisches Highlight und auf eine Band, die Grenzen ignoriert, sprachlich, musikalisch und auch geografisch. Französisch, Arabisch und Kroatisch treffen auf Pop, Rock und Rap. Die Schweizer Band mit Migrationshintergrund sind genau in diesen Sprachen und sie fließen so harmonisch ineinander, dass man es manchmal nicht einmal merkt. Schumann und Joviek sind seit 10 Jahren zusammen auf musikalischer Reise. Viele von ihnen kommen aus der Region. Ein grosser Teil der Band, sogar aus Aarau. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Ganz herzlich willkommen, Schumann und Joviek.
Guten Abend und vielen Dank. Solange wir uns so ein bisschen einrichten, nee, der erste Song heißt Bouge ton cœur. Und Bouge ton cœur ist so, bleib motiviert, bleib engagiert. So, als der Herr Berger vorhin erzählt hat, dass 50% der Schulen an der Umfrage teilgenommen haben, ist mir als erstes eingefallen, ich gehe davon aus, dass ganz viele von denen, die nicht mitgemacht haben, es nicht geschafft haben und ein schlechtes Gewissen hatten und es gerne gemacht hätten. Wir denken alle an die paar Lehrpersonen, die Gesichter, die uns begleitet haben, also mit denen wir uns identifiziert haben. Und es ist mega schön, an so einem Abend hier zu sein, diese Stimmen zu hören, wie viele Leute sich einen Kopf machen, damit es unseren Kindern gut geht. Und es ist ja sehr inspirierend. Vielen Dank, dürfen wir da sein. Der nächste Song heißt Bouge ton cœur.
T'as bien compris, t'as bien appris, ça sert à rien de t'impliquer, ça y est. T'as bien saisi, t'as bien pigé, ça sert à rien de t'indigner. Où sent ta colère, ta frustration, tes larmes de joie et ton sourire, toi qui savais dire que t'es pas d'accord, que c'est pas ce monde que tu veux construire. Vas-y, bouge ton cœur, t'as pas besoin de danser, t'as pas besoin de chanter, bon sang, bouge ton cœur. Montre-moi que t'as envie, montre-moi que t'es envie, je veux que tu t'enflammes. T'as pas besoin de danser, t'as pas besoin de chanter, bon sang, bouge ton âme. Bouge les frontières, tes limites, tes préjugés. Pour créer une certe, il m'enlève te taille. Né de l'ouba, vie de bout des crailles. Bouge ton cœur, universal, n'a bezo, c'è qui vagna. L'ouba, ne cassia, is dupine, bezouvieta. Amour za věčnost, ne za tělo vězané, kater život lomí. Budi stěna se, dachom klesaná. Vas-y, bouge ton cœur. T'as pas besoin de danser, t'as pas besoin de chanter, bon sang, bouge ton cœur. Montre-moi que t'as envie, montre-moi que t'es envie, je veux que tu t'enflammes. T'as pas besoin de danser, t'as pas besoin de chanter, bon sang, bouge ton âme. Bouge les frontières, tes limites, tes préjugés. Donnez-moi ta essai, car le précieux château, ni te connaît le temps. Pousti, ne cagori, ne caïstopine, sia, zemme ne ma granita, nasce douche ne ma gran. Et vas-y, bouge ton corps, pour créer une certe, stupine, ne cassia, sans bouge ton corps. Au rythme douche, bouge, daille, daille. Je veux que tu t'enflammes. Et qu'à tes lumières, pièces, moussèves d'affaires. Pour qu'on s'en bouge ton âme. Pour créer une certaine nebo d'un type d'écran.
Merci, vielen Dank. Der nächste Song heißt Mira und ihr werdet sehen, wir springen durch die Sprachen und ein bisschen durch die Rhythmen und das ist auch so ein bisschen das Wichtige, dass in diesen verschiedenen Sprachen
das, was verbindet, in diesem Fall die Musik ist. Und es gibt noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, was auch vorhin gesagt worden ist, das als Chance und nicht nur als Hindernis zu sehen. Mira ist der nächste Song.
Queridos habrán entendido, queridos el dulce sabor, un canto de bien bienvenido, canto de vida y amor. Queridas habrán escuchado, queridas, ¿por qué no cantar? Un canto de bien bienvenido, canto de vida y amor. Hey, hey, shalom aleikum, hey, hey, hu marhaba bikum, hey, hey, shalom aleikum, hey, hey, hu marhaba bikum. وانا عييت من هذه العيش وراني لاتي نهرب بالشر الحقني وفاتني والجنون استقبلوا براني وغنوا مرحبا بيك. يقابروا فيا الناس كل واحد منهم عساس آه شوية بوليتاس راني عب مزاني نحس. هيه هيه السلام عليكم هيه هيه نو مرحبا بيكم هيه هيه السلام عليكم هيه هيه نو مرحبا بيكم. Les topi di cotonemo, izu mi remo svi aloce, kujemo radan, bude lakše umreti. Anglo-algoritmovi, igramo se nacija, ili prizivamo bogove, kad nas neko nacija. Hey, hey, shalom aleikum, hey, hey, hu marhaba biku, hey, hey. Shalom aleikum, hey, hey, hu marhaba bikum. Queridos habrán entendido. Sloboda nastaje iz mira. Un canto de bien bienvenido. U mir se gradi duši lektira. Queridas habrán escuchado. Shalom braćo, pozdrav mira. Un canto de bien bienvenido. Shalom sestre ljubavi mira.
Merci, vielen, vielen Dank. Danke viel, viel mal. Wunderschön, dass ihr da seid und wir hören euch ja dann nachher nochmal. Ivica, aber ich möchte dich noch schnell ein bisschen in die Mangel nehmen. Und zwar, eure Musik spielt mit unterschiedlichen Sprachen, mit kulturellen Einflüssen, das haben wir gerade gehört. Das kommt nicht von ungefähr. Ein grosser Teil von deiner Familie lebt in Kroatien. Mit 14 bist du aus dem ehemaligen Jugoslawien in die Schweiz geflüchtet. Da in der Schweiz bist du dann ein Kroat geworden, obwohl du nie in Kroatien gelebt hast. Und wir haben vorher darüber geredet, dass Kind und Jugendliche mit Migrationshintergrund aufgrund von ihrer sozialen Herkunft und manchmal auch aufgrund von ihrer Sprache in unserem Bildungssystem teilweise Nachteile erfahren. Wie hast du das bei dir selber erlebt?
Bei mir haben die Lehrpersonen einfach alles richtig gemacht.
Das freut sie sicher zu hören.
Ich Ja, es ist schon fast ein bisschen einfach diesbezüglich. Also es ist schon ein Teil, halt, wenn man in dieser Situation, wo es war, Krieg und die Eltern sind auch quasi da körperlich, aber irgendwie geistig immer noch dort drin, dann hat man als Kind ganz viele Freiheiten, zum Beispiel sich so die Identität auch aufzubinden und so aus. Und da kann ich einfach ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Und da habe ich halt einfach schon das Glück, whatever, gehabt, dass ich zwei Lehrer, die extrem aufmerksam sind auf meine Talente und das hat schon recht geholfen am Anfang. Ja.
Wo du mir das gesagt hast, habe ich gedacht, so schön, dass wir diese Botschaft können senden, eine gute, dass es Lehrpersonen gibt, die eben das Talent gesehen haben, mega schön, und dass du das auch so erlebt hast. Du bist ja nicht nur Musiker, sondern auch Sozialarbeiter und Dozent am Institut für soziokulturelle Entwicklung an der HSLU. Zudem engagierst du dich schon seit vielen Jahren politisch und auch in verschiedenen Vereinen für Integration und arbeitest mit vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Haben sie aus deiner Sicht die gleichen Chancen? Du hast mir heute noch erzählt, du bist in einem Basketballclub tätig, in der Telly unten. Willst du ein bisschen erzählen,
wie das war? Ich will nur wählen. Sind Leute aus Aarau da? Da kann ich freier reden, wenn niemand. Ja, also es ist, bildet die Komplexität auch mit der Rolle. Und jetzt in dem Sinn auch als Trainer oder so bemüht man sich irgendwie mit all diesen Schwierigkeiten, mit dem, was wir gehört haben, irgendwie trotzdem in einem Quartier oder mit dem, was man macht, das irgendwie so zu durchbrechen und die Möglichkeiten auch zu geben, jetzt gerade via Sport oder eben außerschulische Engagement. Und das erlebe ich jetzt tatsächlich als Coach, also als Trainer. Und ich erlebe es jetzt aber auch durchaus, dass es auch wieder bestätigend ist, also dass die Herkunft gleich wieder Hindernis ist.
Wie zeigt sich's?
Ja, so bis, also jetzt gerade so erfahre ich, wenn ich auf die letzten 10 Jahre schaue, wo ich jetzt coach, wo wir so die Junioren aufgebaut haben und so, wo alle zusammen gleich anfangen, Primarschule und so, und Oberstufe gibt es schon den ersten so Knick, wo sie zum Beispiel Kinder aus dem Sport rausnehmen, wir mit Migrationsvordergrund, also die Kinder, wo sie ein bisschen anders anschauen, unsere Migrationsgeschichte, damit sie mehr lernen und irgendwie dort auch, dort gibt es auch noch viel so Aufklärung, dass die Schule nicht alles ist und dass man eben zum Beispiel im Ausserschulischen, dass sie dann irgendwie rausnehmen und dass so vieles halt in dem, was bei den Eltern vielleicht fehlt, also so in dem Verständnis, nachher sich bemerkbar macht in der Schulkarriere und nicht alle in den Bits landen nach wie vor.
Danke vielmals, Ivica. Danke vielmals, Schumacher Jovic. Merci. Wir haben jetzt einen super Boden gelegt, sozusagen. Wir wissen alle, von was wir reden. Aber ganz grundsätzlich vielleicht, wenn es um die Rolle von der Schule geht, weil ja ganz viele aus der Bildung jetzt auch da sind, wo eben auch Möglichkeiten haben, etwas zu verändern, wenn es um frühe Förderung geht. Jürg, was gehört dort dazu und was können wir da machen?
Ich glaube, das Verständnis, dass die Hochschulqualität, und das habe ich mir so gefreut, ist das vorher schon ein paar Mal gekommen, die ist match entscheidend. Also ich glaube, wir können versuchen, irgendwelche Strukturen zu verändern. Schlussendlich, es braucht eine kulturelle Veränderung, einen kulturellen Wandel und es braucht ein höchstes Qualitätsbewusstsein von allen, die an Schule beteiligt sind. Und das können wir besser. Ich glaube, die guten Schülerinnen und Schüler oder die vermeintlich guten brauchen eigentlich die gute Schule gar nicht. Ich habe vorher wieder gehört, in der Corona-Zeit, Pandemie, sind sie besser geworden ohne Schule, als wenn sie in die Schule gegangen wären. Aber die vulnerablen Schülerinnen und Schüler, die sind so dermaßen auf die gute Schule angewiesen. Dort macht es den Unterschied. Und dort wissen wir einfach auch, dass wir einfach ein Viertel verlieren. Und wir machen gleich noch Hürden und Zeug und Sachen. Wir kommen nachher zu dem. Also die,
ja. Ich möchte nur sagen, wir haben es also angerufen in der Corona-Zeit, wie wir jetzt die Bildungslücken füllen.
Ja, genau.
Von diesen 6 Wochen,
die wir in der Schule gesehen sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben in der Schweiz 8 Wochen gehabt. Das ist natürlich international gesehen Peanuts.
Ja, eben. Aber sie haben eben, wie können wir jetzt die Lücken füllen? Also
ja.
Nur das gibt es auch. Frühe Förderung, was ist bei deiner Forschung, Margrit? Weißt, was ist dort kurz zusammengefasst das Wichtigste, was man muss wissen?
Also erstens vergessen wir immer, dass Bildungsgerechtigkeit oder Bildungsungerechtigkeit schon im Vorschulalter anfängt. Also wir meinen immer, es ist nur ein schulisches Problem, aber es ist auch schon ein vorschulisches Problem. Wir wissen heute, und das ist eigentlich schon ein bisschen ein allgemeines Know-how, dass Kinder in Kindergarten in der Schweiz, in den obligatorischen Kindergarten eintreten, mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen. Ich sage 3 Beispiele. Erstens, Akademikerkinder haben mit 3 Jahren einen Wortschatz zwischen 1200 und 1400 Wörter. Kinder aus einfachgestellten Familien oder wir sagen mal einheimische Arbeiterfamilien haben einen Wortschatz von 700 bis 750 Wörter. Und Kinder aus Familien, die Sozialhilfe beziehen, also ich tue jetzt eine Forschung zitieren, eine Studie zitieren und man kann da darüber diskutieren, ob das eine gute Einteilung ist, die haben einen Wortschatz von 500 bis 550 Wörter. Und wenn die nachher in die Schule eintreten, ohne dass man sie in einer Spielgruppe oder in einer Kita oder überhaupt in einem Umfeld fördert, wo sie auch mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen, ist es so logisch, dass der Gap schon beim Schuleintritt so gross ist. Und irgendwo hast du gesagt, der Gap wird bei jedem Übergang, bei jedem Übertritt grösser.
Und also, vielleicht noch bei der frühen Förderung. Wir wissen auch, dass ein Jahr Kita kein Jahr ist und dass drei Jahre Kita dort fängt an wirken und die Kitas müssen auch durchmischt sein. Und wenn man das Gefühl hat, dass manchmal hat man so Erhebungen, nur 40% von fremdsprachigen Eltern nutzen die Kitas und es wären eigentlich 60 möglich, dann sind die 20, die es nicht nutzen, haben nicht kein Interesse, sondern sie finden den Kita-Platz an dem Ort, wo sie wohnen, nicht. Also die Kitas sind eben auch in den privilegierten Quartieren und in an den privilegierten Lagen. Also wir haben ganz viele so Mehrfachprobleme, nicht nur in der Schweiz, es ist auch wieder ganz deutschsprachiger Raum. Aber gleichzeitig ist es auch wieder eine Pflasterli-Politik.
Mich würde interessieren, wir haben ein paar Kindergartenlehrpersonen hier anwesend. Wie sollen sie das denn Also was ist denn die Erwartung, wie sollen sie das aufnehmen und das Beste daraus machen? Und wie werden sie unterstützt, um dort die Ungleichheit vielleicht auszugleichen? Gibt es da die Ressourcen? Also was erwartet ihr da? Weil sie sind ja die Ersten, die sie ja dann müssen.
Bei uns geniessen die Kindergartenlehrpersonen eigentlich den höchsten Stellenwert. Und zwar aus dem Grund, weil sie sind die, die eigentlich die Schlüsselpersonen sind im Bereich von Integration ins System, wo ein kulturelle, wie soll ich sagen, das Ziel ist ja nicht einfach im Kindergarten, dass sie alle nachher dann können im Kreis hocken können. Aber es geht ja darum, dass gewisse Rituale etc. etc. eingeführt werden, wo nachher dann die Schule auch darauf kann aufbauen kann. Und ich meine nicht stillsitzen als Beispiel. Und dort kommt der Kindergartenlehrpersonen eine von der wichtigsten, sind das die wichtigsten Personen. Andererseits kämpfen sie aber auch mit dem grössten Unterschied. Unsere Kindergartenschulleitung hat letztens eine Untersuchung gemacht und hat mal gesagt, ja, wie viele Kinder von 15 können mit der Schere arbeiten? Das sind 3 gewesen. Letztens ist eine Kindergärtnerin völlig begeistert gekommen und gesagt, hey, einer von meinen Kindergärtner hat gewusst, was ein Flugzeug ist. Oder die andere Seite ist die, wenn die teilweise ein Bilderbuch umblättern.
Wischen sie.
Also das heisst, all die kulturellen Techniken, wo Basis gelegt wird, ist dort das Zentrum. Und wir probieren in Spreitach, wir haben jetzt seitdem Chance Spreite zusammen mit der Gemeinde zu überlegen, was können wir im Vorschulbereich machen. Weil die Differenz, die holen wir nie mehr auf. Die tut sich mit den Jahren tut die sich quasi immer vergrössern. Und Ende Schulzeit sind es 3 Jahre, wo wir dort den Unterschied haben. Das ist das eine. Das zweite ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Je weniger die Kinder können, umso mehr Freude habe ich an dem, was sie nachher können, wenn sie aus den Oberstufen rauskommen. Weil all das ist die Arbeit von unseren Lehrpersonen. Natürlich kommen dort auch andere Faktoren dazu. Aber wenn ich sehe, was teilweise Kinder geschafft haben innerhalb von diesen 11 Jahren Schule, das ist beeindruckend. Und wenn man sieht, wie die sich teilweise selber an den Haaren zum Sumpf ausziehen. Und dort sind wir vielleicht auch wieder an dem Punkt, sie lernen ja nicht einfach nur die Kulturtechniken und das Wissen, sondern sie lernen auch, wie kann ich mich so motivieren, wie kann ich meinen Weg so gehen, dass ich zu etwas komme. Und da hat es also ganz tolle Kinder, die das einfach gelernt haben. Und die sind noch dann im Berufsleben dann einiges wertvoller als denen, wo immer alles vorzu präsentiert worden ist.
Aber weißt, es ist mega schön, die Wertschätzung, die du jetzt den Kindergärtnerinnen gegenüber aussprichst. Und es gibt Kantone wie der Kanton Genf, wo sie genau gleich zahlt wie ein Gymilehrer oder eine Gymilehrerin. Also wo auch dort die Wertschätzung kommt. Und ich glaube, wir haben aber dort auch noch das Problem, Kindergärtnerinnen bei uns in der Schweiz erleben eigentlich einen Systemfehler. Wir haben vorher verschiedene Bereiche, Gesundheit und Bildung, wo politisch und verwalterisch zu wenig miteinander gekoppelt ist. Und eigentlich fängt es erst mit dem Eintritt ins vierte Lebensalter an, mit Bildung. Und das geht nicht. Die eigentlich systemischen, politisch jetzt noch so institutionalisierten Gremien müssen viel früher, viel enger miteinander zusammenarbeiten. Das müsste viel mehr übereinander gehen.
ich stimme mit euch beiden sehr überein und ich will da jetzt auch klarstellen, dass Kindergärten eigentlich ein Reparaturbetrieb sind. Also sie müssen eigentlich das, was vorher von der Bildungspolitik verpasst worden ist, müssen sie ausbaden. Aber wir wissen aus der Forschung, dass Kinder eigentlich ab 3-jährig müssten an die Sprache und an die Bildung hergeführt werden. Wir haben ein Beispiel, ich erwähne das immer wieder, weil ich so Fan bin von dem Beispiel, und das ist Kanton Basel-Stadt, wo aber, da sind sie wahrscheinlich lange nicht alle einverstanden, wo eine obligatorische sprachliche Frühförderung hat, basierend auf einem Sprachtest bei einem Kinderarzt. Und jetzt ist gerade ein neuer Bericht erschienen und der hat gezeigt, wie Kinder, die sprachlich mit 3-jährig Förderbedarf haben, die gefördert werden, die startet auf einer Leistungsmessung von diesem Test mit 8 Punkten und nach 16 Monaten, anderthalb Jahr, sind es auf 20 Punkte. Und die Schwächsten profitieren am meisten. Das heisst, mit 20 Punkten sind es nachher dort eigentlich, wo die Kindergärtner innen sonst müssen krampfen und anfangen. Und ich verstehe nicht, warum als wir in der Schweiz, und das ist jetzt eine Kritik an der Frühförderung, dass wir die Frühförderung überall betonen, immer wieder überall, auch wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht und so weiter. Und es macht niemand etwas, dass man Kinder wirklich früher fördert, weder vor dem Kindski. Weil im Kindski, das ist eigentlich schon relativ spät. Wir wissen, wenn sie dann eintreten, haben sie einen Rückstand. Die Kindergärtnerinnen tun den ausgleichen, aber den Rückstand können sie nachher nicht aufholen.
Wir haben einen zweiten schönen Kanton, Ticino. Die machen ab dem 3. Lebensjahr freiwillig ein Kindski, Ganztageskindergarten, von morgen um 8 Uhr bis am Nachmittag um 3:30 Uhr, mit Schlöflizeit und Mittagessen und tut insieme. 75% der Bevölkerung nützt das Angebot. Unglaubliche Wirkung. Dann auch keine Selektion. Schule, Media, alle bleiben zusammen. 18, wirst monitorisiert, verlierst keinen auf dem Weg. Top PISA-Ergebnis.
Sehr spannend, du hast die Selektion schon ganz fein
gespielt.
Ich habe es gehört.
Ja, es kommt schon.
Sie kommt. Ich würde aber, bevor wir zu der Selektion kommen, noch auf die Noten eingehen, weil ich habe etwas Spannendes dort gefunden und ich habe eine Studie von der Chantal Ockenfuss von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung und vom Stefan Wolter Universität Bern angeschaut. Sie haben über viele Jahre untersucht, wie Lehrpersonen Noten vergeben. Und folgende Ergebnisse sind dabei rausgekommen. Noten sind im Vergleich mit standardisierten Tests durch mindestens 3 Faktoren verzerrt. Das erste ist das Geschlecht. Mädchen erhalten bessere Noten als Buben. Das zweite ist die Erstsprache. Kinder, die nicht Deutsch als Erstsprache haben, erhalten schlechtere Noten als die anderen. Und das letzte ist die Stärke der Klasse, der Big Fish Little Pond Effekt. Je stärker eine Klasse, desto schlechter werden die Noten von einzelnen Schülerinnen und Schülern und natürlich auch umgekehrt. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das sind ja total viele Parallelen, die mit der Bildungsgerechtigkeit, mit den Punkten, die wir jetzt vorher schon angeschaut haben, übereinstimmen eigentlich oder gleich sind. Was sagt uns das, wenn es um Noten geht?
Also es sagt uns leider einfach, dass Noten nicht das Mittel der Gerechtigkeit sind. Und auch wenn viel bildungspolitisch profilierte Leute behaupten, 5,5 ist ein ganz genauer Wert oder 4,71 ist ein genauer Wert, den man abrundet oder eben aufrundet, dass das alles nicht stimmt. Und Noten sind leider nicht neutral. Es gibt auch noch den Aspekt, den du jetzt nicht erwähnt hast. Im Moment ist der Kanton Zürich in allen Medien mit der Gymi-Prüfung. Und wir wissen gerade aus dem Kanton Zürich bestens, dass die Postleitzahl von einer Gemeinde darüber Auskunft gibt, wie viele Kinder das dort ins Gymi gehen. Also die Goldküste, mit denen gehen Stefan, Meilen, gehen 40-50% ins Gymi. Dietikon, Schwammendingen gehen 5% ins Gymi.
Am Roche seine Gemeinde Schlieren grenzt da Uetikenwalde.
Streiterbach meinst du?
Streiterbach, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, pardon.
Und wir sind im Kanton Aargau.
Ja, Entschuldigung.
Alles gut.
Ich hätte nur gedacht, es würde so super zu den Zahlen passen, aber ja. Aber wir haben ihn,
Nein, seine Zahlen sind ja eben so spannend.
Ja, deine Zahlen sind ja viel, viel anders. Genau. Wir haben mit Schlieren 5,5 und in Uetiken sind es bei 45.
Ja.
Ja, das haben wir.
Also, dann müssen wir davon ausgehen, dass eben gut situierte Kinder viel gescheiter sind als die anderen, oder?
Ich habe letztes Mal, wo wir es über das gehabt haben, habe ich eine Karte gezeigt. Und es ist wirklich so, also du hast absolut recht, die Karte zeigt genau das auf, gibt es vom ganzen Kanton. Also das ist frappant, absolut. Aber vielleicht kommen wir doch gerade zu deiner Gemeinde, zu Spreitenbach, nicht Schlieren. Was zeigt sich denn bei dir? Also dir sind eben auch in den Medien gewesen, aufgrund von dem. Was ist denn bei euch anders? Oder was man vielleicht eben nicht erwartet?
Ich glaube, es war auch ein Missverständnis gewesen bei dieser ganzen Mediengeschichte. Und zwar haben wir in Spreitenbach nicht eine höhere Maturitätsquote wie an anderen Orten. Sondern was wir haben, wenn wir die Eintrittsbedingungen anschauen von unseren Kindern, die im Kindergarten eintreten und nachher sehen, dass wir es schaffen, auf den kantonalen Schnitt zu kommen, was, dann haben wir, dort haben wir die Differenz drin. Oder? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wo vieles einfach auch mit dem zusammenhängt, wie unsere Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler anschauen. Also Ressourcenorientiertheit ist eines von der wichtigsten Merkmale. Wir haben auch die ganze Potenzialabklärung im Sinn von, wir schauen vielfach, was kann ein Kind dann erreichen, was könnte es erreichen. Und nicht, stimmt jetzt das mit dem Durchschnitt. Und entsprechend haben wir auch im Aargau einen Ermessensentscheid, wo wir gewisse Sachen auch anders beurteilen können. Und ich meine, das mit den Noten, ja, sie sind praktisch. Aber sagen natürlich wirklich qualitativ über die Arbeit der Kinder nichts aus. Und darum ist eins, an meinen Elternabend sage ich immer, schauen Sie, liebe Eltern, wenn Ihre Kinder heimkommen, bitte, wenn Sie sagen, am Montagmorgen um 7 Uhr, Papa, willst du mir das noch geschwind unterschreiben? Klassiker. Dann macht es nicht. Sondern tönt mit euren Kindern ansitzen und lasst euch die Prüfungen, die Arbeiten erklären. Und das andere, was dazu kommt, ist, dass man auch einfach in Gottes Namen andere Beurteilungssysteme anfangen installieren. Und das klingt uns eigentlich relativ gut. Und du hast vorher drei Punkte aufgezählt. Es gibt vom Thorsten Bohl, Beurteilen im offenen Unterricht, heisst das Teil. Da hat er 3,5 Seiten auf der Seite 70 bis 75, wo er 7 Punkte aufzählt, wo man alles Fehler machen kann beim Beurteilen. Lies mal die 3,5 Seiten und du beurteilst nie mehr.
Das Problem ist, wir müssen.
Also, das ist richtig. Oder? Und, aber dort ist entscheidend, wie unterfüttere ich eigentlich meine Noten und mit welcher Beurteilung. Und eben, ich denke, wir haben im aargauischen System mit diesen Ermessensentscheid, wo wir auch andere Sachen können trainieren können, haben wir wirklich eine gute Basis.
Zum Ermessensentscheid möchte ich nachher noch kommen. Ich möchte euch aber zuerst noch mal Kinder abspielen. Und zwar habe ich sie da jetzt gefragt, ob ihre Eltern Erwartungen an sie haben in Bezug auf Leistung in der Schule, den Übertritt und den beruflichen Werdegang.
Also meine Eltern sagen, dass ich in die Zeug kommen soll, weil alle von meiner Familie sind in die Zeug gegangen, aber nachher runtergeht.
Ja, meine Eltern sagen, ich kann entscheiden, weil es ist ja auch mein Leben.
Also meine Eltern ist eigentlich egal, ob ich eine schlechte Note oder eine gute nehme. Es ist auch egal, ob ich in die Zeug oder real komme.
Meine Eltern sagen auch, also, dass ich einfach gut sein soll und einfach nicht allzu schlecht.
Meine Eltern wollen halt, dass ich gut in der Schule bin und dass ich halt lehre für Prüfungen. Und bei mir ist halt der Druck wegen der Prüfungen und halt, wie es ist.
Meine Mutter erwartet halt auch von mir, dass ich ins Gymi gehe, weil sie auch ins Gymi gegangen ist.
Also ich spüre bei meinen Eltern keinen Druck. Die haben mir eigentlich nichts zu sagen, ob ich das oder das machen soll. Und sie haben gesagt, sie waren im Niveau 1 und nachher schnell wieder im Brickheit. Und dann ist das nicht so schlimm, sie sind immer noch am Arbeiten.
Also meine Mutter hat eigentlich gar keine Erwartungen an mir. Also mal, sie will schon, dass ich eine Lehre mache. Und sie lässt mir eigentlich auch frei. Sie sagt mir auch nicht, du musst jetzt noch studieren oder so. Das Einzige, was sie mir halt sagt, du sollst eine Lehre machen. Und wenn nicht die Lehre abgeschlossen ist, ja, ist das Leben in deiner Hand.
Meine Eltern hätten schon sehr gerne, wenn man ins Niveau 1 kommen in der Oberstufe. Und ich würde gerne ins Studium gehen, weil ich möchte dann Lehrer werden und weiterkommen.
Meine Eltern sind in einem anderen Land aufgewachsen und sie wollen auch unbedingt, dass ich in die Zeit komme. Und es macht auch recht viel Stress.
Den habe ich unbedingt drin haben, der Bub, der sagt, er möchte Lehrer werden. Das hat mich ja so gefreut, weil eigentlich passiert das so selten. Ich habe mich so gefreut, als er es gesagt hat. Er dachte, das müssen wir überall ausspielen.
Wieso hast du dich so gefreut?
Ja, weil ich 8 Jahre Lehrer war und kein einziger Bub jemals gesagt hat, dass er möchte Lehrer werden. Aber ich habe in jeder Klasse 2-3 Mädchen gehabt, die gesagt haben, doch, ich möchte Kindergärtnerin oder Lehrerin werden. Aber nie ein Bub, obwohl ich ja noch als männliches Vorbild gewesen wäre, dass man sich vielleicht sich vorstellen könnte.
Aber ich glaube, das hat sich ziemlich geändert jetzt.
Also es ist erst 3 Jahre her, seit ich nicht mehr...
Das ist vielleicht eine Nach-Pandemie-Entwicklung, dass man merkt, man kann eben Lehrer werden und man kann eben einen Beruf haben, wo man zum Teil auch Homeoffice machen kann.
Was ist dir durch den Kopf, wo du jetzt das Kind gehört hast?
Ja, ich finde, bei den Kindern ist einfach die Vielfalt, wie wir sie unter Erwachsenen haben, wie wir sie in allen Generationen haben, einfach wieder da. Also du hast auch wieder alles und du hast auch ganz viel Abbild. Also das Vorbildlernen, glaube ich, das drückt da auch wieder durch. Mir ist aber immer noch das mit den Noten vorher noch hängen geblieben. Mhm. Und ich habe gemerkt, das ist mir noch nicht ganz ab. Also weißt du, dass jetzt Anna das 5,5 und der Luca das 4 für die gleiche Leistung bekommt, das ist eigentlich für mich nicht das grösste Übel, aber dass der Luca daran glaubt, dass er nicht mehr kann leisten als ein Vierer und dass es okay ist, wenn er dann mit 12 in einen Leistungszug eingeteilt wird und auch wenn er ein guter Leser ist, nicht daran glaubt, einen Beruf mit einer höheren Anforderung zu wählen oder auch gar nicht erst dorthin kommt, das ist das, was mich immer noch auch beim Hören der Kinder beschäftigt.
Also ja. Was mir jetzt bei diesen Aussagen aufgefallen ist, das hat mich sehr an den Dokumentarfilm von Lucius Wespe erinnert, Ich und der Notenschnitt. Ich weiss nicht, ob jemand von Ihnen den Film gesehen hat. Es kommt eine zweite Runde, dann 3 Jahre später, Ich und meinen Notenschnitt, den ich hatte, mir Lucius Wespe geschrieben. Und dort ist mir am meisten aufgefallen, wenn die Kinder zu der Notenstellung genommen haben. Ein Bub hat zum Beispiel gesagt, am traurigsten sei er, wenn er spüre, dass die Eltern mit seinen Noten nicht zufrieden sind. Und ich glaube, das hat eben auch, also die Eltern, das werden dir wahrscheinlich als Lehrpersonen auch merken, dass Noten für Eltern in der Regel oder häufig sehr wichtig sind. Oder für viele Eltern sehr wichtig sind. Und Kinder spüren wie Seismografen, was die Eltern von ihnen eigentlich erwartet. Und dass sie enttäuscht sind, wenn sie nicht die Noten bringen, heimbringen, was sie eigentlich sich wünschen würden. Und das ist ein grosses Problem in unserer Gesellschaft, dass eben nicht nur, man tut immer der Schule Schuld geben, dass die Schule die Kinder falsch einschätzt oder die Kinder etikettiert. Aber es ist eigentlich auch ein Problem, dass die Eltern die Noten als normativ darstellen und den Kindern nachher zu merken gibt, ob sie genügend oder nicht genügend.
Aber das ist ja frappant. Also das habe ich ja in der Zeit, als ich Lehrer war, auch den Eltern müssen erklären. Sie haben manchmal, und das machen sie nicht mal extra, nicht eine Vorstellung, wie die Note entsteht oder eine Prüfung entsteht oder wie unterschiedlich denn die erstellt werden, auch von Klasse zu Klasse. Oder man kann ja das gleiche Thema durchnehmen, aber am Schluss kommt ja ganz eine andere Prüfung raus, weil wir oft die Prüfung ja selber schreiben. Wir entscheiden, wie viele Punkte die einzelnen Aufgaben geben. Ich glaube, das ist auch viel Unwissen. Nicht einmal nur, dass sie... Und wegen dem, wir sind uns alle, das ist ein bisschen wie mit den Hausaufgaben, wir sind uns alle gewöhnt, es gibt Note und Hausaufgabe und wegen dem fällt es uns offenbar so schwer, irgendwie von dem loszulassen und dass wir ein Messinstrument haben, auch wenn es nicht fair ist und auch wenn es subjektiv ist, aber es tut uns irgendwie, gibt es uns Halt, ich weiss es nicht.
Ja, was natürlich schon auch ist, wie entstehen die Noten?
Ja, eben.
Oder? Das ist ja dann häufig auch die Frage. Ich meine, dann sagt man, okay, Kinder machen einen Vortrag. Dann gehen die einen gehen heim, Papa und Mama sitzen da, machen den Vortrag, die anderen hocken im Seich und die Schule realisiert nicht, wie unterschiedlich die Bedingungen sind. Und am Schluss machen alle ein Referat und es gibt Noten. Oder? Und dort tut man genau so, als wären alle wieder gleich. Mein Sohn, wenn er einmal heimgekommen ist von einem Referat, habe ich einmal gesagt, was haben wir für Noten erreicht? Also da entsteht ja schon bei dieser ganzen Notendiskussion die Differenz, wo wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise können, ausgleichen können. Ja, das ist nicht fair.
Aber darf ich jetzt auch etwas sagen, wo die Schule ein bisschen, oder die Bildungspolitik ein bisschen verantwortlich ist dafür? Es gibt heute, das ist im Jahr 2000, ich war dort Inspektorin gewesen, im Kanton Aargau, in Spreitenbach und in Mellingen. Und dort hat die ältere Mitarbeit noch keine Rolle gespielt. Vor 25 Jahren. Und heute heisst es die verantwortete Elternschaft. Das ist ein glückliches Wort. Und man erwartet von den Eltern, dass sie, in gewissen Kantonen steht das auch im Schulgesetz, dass sie die Hausaufgaben begleiten, sogar kontrollieren, dass sie informiert sind oder eben noch erweiterte Arbeit machen, die die Schule nicht leisten kann. Und ich verstehe eigentlich, wenn man so viel von verantworteten Eltern erwartet, erwartet, dass die das nachher sehr ernst nehmen. In einer von unseren Studien hat sich gezeigt, dass Eltern, vor allem Mütter, ihre Berufstätigkeit reduzieren, sobald das Kind in Mittelstufe kommt. Und dass sie am 4 Uhr daheim sind, wenn die Hausaufgaben kommen. Und ich glaube, Bildungspolitik, Schule, ich weiss nicht, wo da die Verantwortlichen sind, aber man hat auch die Eltern immer so erzogen, dass sie müssen schauen, dass die Kinder recht arbeiten, ihre Hausaufgaben machen. Und das ist auch ein Druck. Darum an meinen Vorträgen, die ich viel habe, ich hatte schon ein paar Referate gehabt, die ich jetzt nicht mehr mache, weil es immer Krach gibt. Wenn Eltern dabei sind und Lehrpersonen dabei sind und dann kommt die Frage zum Leistungsdruck. Da sitzen auf einer Seite die Eltern und die sagen, die Schule ist verantwortlich dafür, dass mein Kind muss am Freitag und am Samstag und am Sonntag Aufgaben machen. Und dann sagen die Lehrpersonen, nein, das ist nicht unser Problem, das ist ihr Problem. Sie verlangen zu viel von ihrem Kind. Ich weiss nicht, es ist einfach eine gegenseitige Schuldzuweisung.
Wir brauchen mehr Weiterbildung.
Ich weiss nicht, ob das genügt. Also ich glaube, ich weiss es nicht. Ich wollte nur sagen, dass man die Eltern bitte nicht immer nur schuldig sprechen. Die Eltern haben auch eine gewisse Erfahrung, was die Schule von ihnen will. Und die Cleveren, die merken, um was es geht, die buttern einfach etwas in ihr Kind rein. Und eigentlich ist Bildungsgerechtigkeit, das ist unser Thema. Eigentlich ist es sehr unfair, dass man ältere Mitarbeit verlangt. Weil bei vielen Kindern ist ja das eben nicht möglich. Und die müssen alles selber erarbeiten.
Ja, aber ich glaube, da schaut man schon mehr als auch schon, also so habe ich es jetzt auch erlebt, dass man sich da schon bewusst ist, dass man jetzt vielleicht den Vortrag nicht heim, also kommt ja darauf ab, wie man es aber heim geht, dass man eben nachher, wie du das Beispiel gemacht hast, dass ja die einen dann Hilfe bekommen und die anderen nicht und so weiter. Also
ich hoffe es, dass es so ist.
Aufgrund von vorgeschrittener Zeit möchte ich gleich noch, aber wir müssen es kurz und knapp halten. Ich möchte noch auf die Selektion und auch auf den Berufsübergang eingehen. Eigentlich kann ich noch auf drei Studien eingehen, weil dort hast du ja gesagt, das finde ich schon noch ein wichtiger Punkt, dass wir das auch sagen, es ist ja beides eine Art von Selektion, einerseits natürlich in der Primar und nachher nochmal. Aber dass du gefunden hast, ganz spannend ist dort, dass die Anschlusslösung, also der Betrieb, eigentlich nach dem Niveau entscheidet, ob sie die für die Lehre möchten oder nicht. Und ehrlicherweise ist es so gewesen bei mir auch. Also ich weiss nicht, ich habe vier Sachen schnuppern. Meine Lehrpersonen sind sogar da von der SEC. Vielleicht wissen sie es noch. Es ist Schreiner, Koch, Hochbauzeichner und Zimmermann gewesen. Und es ist so gewesen, dass ich dem Hochbauzeichner habe ich angerufen und haben sie gerade gesagt, sie haben mich noch nie gesehen, noch nicht das Dokument von mir gesehen, aber sie haben mir am Telefon gesagt, du bist ein SEC-Schüler und du bekommst keine Lehre bei uns. Einfach nur, weil ich ein SEC-Schüler bin. Die haben ja noch nichts gesehen. Und das hast du gesagt, zeigt sich ja auch dort, also das ist ja auch ein Problem.
Also ich habe das in einer Studie von Sandra Hupka gelesen, wo sie schreibt, dass das Niveau vom Schulabschluss eine zentrale Rolle spielt. Dass ein SEC-Schüler zumindest, also der BITS-Schüler, BITS-Schülerin im Kanton Aargau hat wahrscheinlich die besten Aussichten, der SEC-Lerin die zweitbeste und eine Realschülerin hat eher weniger Chancen, einen anspruchsvolleren Beruf zu wählen. Das ist, glaube ich, so habe ich es gelesen, eine Erkenntnis von der TRI-Studie. Und das muss uns sehr zu denken geben, weil Betriebe tun ja immer reklamieren, dass sie zu wenig gute Lernende haben und dass sie darum auch Lehrstellen nicht mehr ausschreiben. Und ich glaube, es hängt eben auch damit zusammen, weil man einfach vor allem auf Schulniveau, das Niveau, wo man abschließt, dass sie auf das rekurrieren und nicht auf das, was Jugendliche eigentlich könnten. Wir wissen aus der PISA-Studie wieder, das ist etwas Gutes an der PISA-Studie, dass sich die Normalverteilungen sehr überschneiden. Bitte, Sekreal.
Ja, und dann kommen wir zu der Selektion, die du eigentlich gemeint hast.
Ja, das mit den Leistungsüberschneidungen zeigt eben auch, dass wir in der Schulklasse arbeiten, drei Schwächsten und der leistungsvermeidlich stärksten drei, das richtig zuzuordnen. Und bei den anderen 17 Kindern in der Klasse können wir es nicht. Wir geben uns alle Mühe von der Welt, wir machen alles richtig, bemühen uns, aber da drin haben wir so eine grosse Durchmischung. Dann kommt die Einteilung. Dann kommt die soziale Selbstzuschreibung. Und wir denken, und es geht beim Kita-Platz genau das Gleiche. Wir haben eigentlich so das Gefühl, ja, die einen haben sie dann verdient und die anderen müssen halt selber schauen. Aber der volkswirtschaftliche Schaden, den wir uns eigentlich anrichten, das ist sich manchmal gar nicht bewusst. Also was wir eigentlich mit einem Franken in einen Kita-Platz investieren für unseres Land, für unsere Volkswirtschaft. Das ist unglaublich, was wir mit einem Übergang in einen Sack ohne Selektion würden erreichen für unsere Volkswirtschaft. Das ist unglaublich. Und wenn ich das international diskutiere, dann schauen mich die Leute an und sagen, was machen ihr? Ja, aber dann verlieren die ja alles Potenzial. Und ich sage, ja, wahrscheinlich schon.
Du hast jetzt niemand, der für die Selektion ist, auf dem Podium glaubt. Weißt du, dass wir die Diskussion noch führen
können? Genau.
Mal, ich hätte jetzt schon etwas zu sagen dazu, aber das würde eine halbe Stunde gehen.
Ja, ich glaube, wir hätten noch vieles zu besprechen eigentlich. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass jetzt nochmal Musik kommt zuerst. Ich glaube, sie wartet schon drauf. Ja, und für das, ich mache es jetzt einfach schnell. Schumann Jovic kommt nochmal auf die Bühne und ihr habt in dieser Zeit ja noch eine Aufgabe euch überlegen. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was habt ihr noch nicht können sagen. Ist euch wichtig und könnt ihr einen Wunsch formulieren. Genau. So machen wir es. Ja, wir gehen runter, dass sie Platz haben.
Ich habe vorgeschlagen, wir können sitzen, aber der Hafid kann nicht sitzen, darum stehen wir.
Und Achtung, der Song ist zum Mitmachen. Also wir sind ja auch vom Damian eingeladen worden, zum bisschen als Energizer auch noch zwischendurch. Gell? Also der Text ist nicht so kompliziert und ich hoffe, ihr kommt rein. Mit du miel.
Pour ta journée, et t'es pas vraiment motivé. J'ai l'ingrédient idéal pour mettre un sourire sous ton nez. Le goût du quotidien paraît des fois amer. On cherche sa place dans ce monde et on sait pas toujours bien faire. L'argent peut te rendre heureux, c'est bien investi. Si tu crois pas, goûte ça, changera bien ton avis. Une cuillère de bonheur qui va de la bouche. Ennui, tristesse, mahba, la bonne humeur. Mets du miel, mon ami. Mets du miel, viens tu vis, mets du soleil dans ton cœur. Mets du miel, ma petite fille, mets du miel, mon petit-fils, et vire vers la bonne humeur, mets du miel. Tu ein Honig drauf und plötzlich tut's nem weh, es gibt ein lächelndes Gesicht, alle Sorgen sind an dir, so ne Klöffeli, auf die Zille Sörgeli, an dir du wimmer, hab ein Sonnenschein. Jalla, mit du miel, unser Leben ist schön. Leider sehen wir es nicht immer, tun das Mitleben schwer. Dabei braucht es nicht viel.
Ein Honiglöffeli.
Ade du will, hallo Sonnenschein.
Mit du miel, mon ami. Mit du miel, ich bin wie, mit du soleil dans ton cœur. Mit du miel, ma petite fille. Mit du miel, mon petit fils, vire vers la bonne humeur. Mit du miel.
So, jetzt kommt der Teil, wo ihr alle mitmacht. Euer Teil ist einfach jalla, jalla.
Yalla, yalla, ou yalla, mets du miel. Et chante la vie est belle.
Stavi nato med, problemi odosche.
Ou hotta shui yassel. Ou yalla, mets du miel. Ou marfa le soleil. Ou yalla, mets du miel, mets du miel. Mets du miel, mon ami. Mets du miel, yahdibi, mets du soleil dans ton cœur. Mets du miel. Mets du miel, ma petite fille, mets du miel, mon petit fils, et vire vers la bonne humeur.
Mets du miel, Maria.
Danke vielmals. Merci. Unterdessen schwätze ich schon ein bisschen. Falls ihr denkt, hey, das ist eine coole Sache. Wir haben nochmal die Chance, oder ihr habt die Chance, auch Leute, die das vielleicht möchten empfehlen. Am 8. Mai, das ist schon gleich in Bern im Casino zum Thema Inklusion. Dann im September in Luzern zur Schule von der Zukunft und am 5. November zum Leistungsdruck, wo heute auch schon angesprochen worden ist. Falls euch bis dann langweilig ist, könnt ihr auch noch nachhören. Das sind die drei, die auch heute schon gefallen sind, nämlich die Integration, Selektion. Die kann man nachschauen und hören. Und natürlich der ganz reguläre Podcast, der jeden Monat rauskommt. Würde mich freuen, wenn ihr abonniert, hört. Jetzt kommt dann gerade eine Folge zu Hochbegabung raus und dann einen Monat später zu Begabungs- und Begabtenförderung mit Anuschka Meier wieder, die heute auch irgendwo da im Publikum sitzt. So, genug Werbung, jetzt zum Wunsch von eurer Seite.
Ich hätte lieber am Schluss kommen.
Ja.
Dass ich kann
das ist kein schauen, Problem.
Was sie sagen. Das und dann kann ich
wieder. Ich muss dazu sagen, eigentlich hat die Zeit, wo ja noch die Chance kommen, wir haben ja noch den Bild, du hast jetzt gar nicht so viel über Schulmonitor können reden. Schulleitermonitor.
Das kann man alles nachlesen.
Ja,
alles auf der Website.
Genau. Ich habe tatsächlich den Roger auf der Liste als erstes. Gut. Weil er bei der Vorstellung war er der Letzte gewesen. Also Roger, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Was wir wissen, ist, dass wir sehr viele Kinder an den Übergang verlieren. Und zwar Übergang Primarschule, also Sek 1 und Sek 2. Und das sehr viel damit zusammenhängt, dass das Selbstvertrauen der Kinder fehlt, dass Bildungshintergründe nicht vorhanden sind und entsprechend sie gar nicht die Chancen bekommen für eine erweiterte Stufe. Und dort gibt es zwei Programme. Das eine ist das Chagall-Programm, wo man probiert, die Übergänge so zu gestalten, dass Kinder mit einem tiefen sozioökonomischen Status, dass die dort dann einen Begleitkurs bekommen und man sie quasi über die Zeit von der 5. Klasse bis Mitte 7. Klasse dann begleiten. Also das ist ein Teil, das ist auf der Sek 2 der Fall und wo wir jetzt neu dran sind, ist das Chance P Plus Projekt, wo man das gleiche macht von der Primarschule in die Oberstufe. Und für mich, wir können nicht alles, wir wollen das ja nicht mit dem lieben Gott anlegen. Ne? Und wir können nicht alles in dem Bildungssystem umkehren, aber wir können schauen, wo hat es Schnittstellen, wo hat es Möglichkeiten, dass wir Sachen können verbessern. Und das wäre für mich eigentlich der Wunsch, dass mehr solche Projekte entstehen und dass der Staat auch Verantwortung übernimmt für die Projekte und entsprechend auch finanziert. Mhm. Das wäre mein Wunsch.
Merci vielmals. Jürg, was ist dein Wunsch an die Schule vom Mund?
Ja, Haufen.
Ich weiss.
Also zum einen haben wir herausgefunden unter den Schulleitenden, dass Dialogfähigkeit die wichtigste Kompetenz ist in der Schulführung. Und ich wünsche mir und ich freue mich auf ganz viel Dialog. Dialog über Bildungsstufen hinweg, also mit der Berufsbildung zu der Schule, mit frühen kindlicher Erziehung in die Schule, ganz viel Dialog dort. Ich hoffe ganz fest, dass alle die, die unterwegs sind, die Tag für Tag leisten und für die Buben und Mädchen nicht nur das Herz da haben, sondern noch zwei Hände und ganz viel Mut und Bereitschaft, das einfach auch weiterhin mit dem Elan machen können. Und für den Luca und Anna wünsche ich mir, dass sie Zeit haben. Dass sie Zeit haben, Kind zu sein, draussen, können spielen, unbeobachtet. Und dass wir ihnen auch die Zeit geben, gute Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Zeit für die Reife, die sie brauchen.
Merci vielmals. Übrigens gehörst du zu den Privilegierten. Du bist der Einzige, ob es jetzt zwei Wünsche dürfen haben, weil du ja schon mal, ja. schon mal in einem Podcast
genau.
Sind.
Ich kenne genau. Das sofort wieder.
Aber es war ein neuer Wunsch. Margrit, was ist dein Wunsch an die Schule vom Mund?
Ich knüpfe an meine beiden Vorredner an und tue die Ansprüche noch mal ein bisschen abschrauben. Es gibt unter uns Bildungsforschenden gibt's die Fraktion, die sagt, wir brauchen einfach eine absolute Grossreform, um die Bildungsgerechtigkeit und die Chancengerechtigkeit umzusetzen. Das ist nicht meine Vorstellung, ich gehöre zu der anderen Fraktion. Ich sage, wir brauchen eher Step by Step. Kleine Reformen, wenn wir auf die 70er Jahre zurückschauen, haben wir schon Riesenreformen gemacht, die wenig gebracht haben. Und ich habe drei Wörter, die ich den Lehrpersonen mitgeben möchte, dass sie auch einen Perspektivenwechsel machen auf einen positiven Blick auf Kinder, die eben diese Ressourcen nicht mitbringen. Das erste ist das Können, dass man das betont bei den Kindern, dass man denen sagt, du kannst etwas. Wenn du dich anstrengst, das ist etwas sehr Wichtiges, wo man sich überlegen muss, wie man das den Kindern mitgibt. Gerade wenn sie schon ein bisschen grösser sind. Das Zweite ist, du musst etwas wollen. Also das Können ist das Erste. Das Zweite ist das Wollen. Ein Ziel haben. Und die Kinder unterstützen, dass sie ein Ziel haben. Sek B, Sek A, Skimi. Und dass man sagt, du kannst das, ich unterstütze dich. Und das Dritte ist das Dürfen. Und das Dürfen ist, dass sie dürfen einen Wunsch äußern, wo sie selber haben, wo vielleicht ihre Familie sie nicht unbedingt unterstützen dabei. Da braucht es manchmal auch, und das würde ich der Schule sowieso empfehlen, Mentorinnen und Mentoren, die Lehrpersonen auch entlasten. Und können, dürfen, wollen, das möchte ich den Lehrpersonen mitgeben, dass sie das auch in ihren Alltag integrieren. Und das kostet nämlich nichts, aber es braucht einen Perspektivenwechsel.
Danke vielmals, Margrit. Ich nehme mit, oder fasse zusammen für mich jetzt, das ist noch schön gewesen, dass du das noch gesagt hast, Step by Step, weil es ist ja doch ein grosses Thema. Also man merkt das auch. Ich weiß nicht, was es bei denen, die jetzt zugelassen haben, ausgemacht hat. Ich bin gespannt, wenn wir noch ein bisschen Gespräche haben. Aber es ist so viel. Deshalb ist es auch so schwierig gewesen, so alles anzusprechen, weil es so viele Punkte sind. Und das kann ja manchmal auch ein bisschen erschlagen. Und vielleicht können wir jetzt auch heimgehen und finden, wo es läuft, so vieles nicht gut. Und das habe ich jetzt schön gefunden von euch allen, dass man die Perspektive und dass man ja auch mit kleinen Schritten kann Schritt machen und das nehme ich fest mit. Ich danke euch von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr da seid. Und wir haben noch etwas Kleines für euch. Und in dieser Zeit möchte ich auch noch Danke sagen der Stiftung Mercator, wo das überhaupt möglich macht, dass ich einen Live-Podcast machen darf. Und ganz besonders Olivia Kühni und Daniel Auftermauer sind beide auch da. Grossen Applaus für euch. Dann auch noch einen Dank an die Eschbach-Halle und Technik dort hinten. Danke vielmals, dass ihr da alles macht. Dann einen ganz grossen Applaus auch für Schumann Jovic. Sie kommen nachher nochmal, ich sage noch etwas dazu. Danke vielmals. Danke auch euch, dass ihr gekommen seid. Merci vielmals. Ganz schönen Abend, kommt gut heim. Merci vielmals, dass ihr da seid. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.